Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Wir fragen, wie es nach der Entscheidung in Sachen Julian Assange für das Whistleblowing weitergeht und sind mit einem seiner ehemaligen Mitstreiter verabredet. Dann rufen wir den Chef von Deutschlands größter Kulturinstitution an, um zu erfahren, welche Reformen er für dieses neue Jahr plant. Und wir erinnern an den größten Dramatiker der Schweiz, der morgen 100 Jahre alt geworden wäre, nämlich Friedrich Dürrenmatt. Jemand, der den Besuch der alten Dame am liebsten mit Therese Giehse las.
Irrtum, auch eine Prothese.
Ist denn überhaupt alles Prothese an dir?
Fast.
Julian Assange, also der Mann, der die Enthüllungsplattform WikiLeaks gründete, wird seit Jahren von der Justiz verfolgt. Die amerikanische würde ihn auch so anklagen, dass er nie mehr das Gefängnis verlassen würde. Doch das ist seit heute schwerer geworden, denn Großbritannien wird ihn nicht ausliefern. Das hat ein Londoner Gericht heute entschieden. Der Mann, der also mithalf, geheime amerikanische Kriegsdokumente zu veröffentlichen, bleibt erstmal in Europa. Udo Schmidt konnte seine Anhänger heute beobachten.
Julian Assanges Anhänger feiern vor dem Londoner Bezirksgericht die Entscheidung, dass der 49-Jährige nicht an die USA ausgeliefert werden darf. Die zuständige Richterin hatte diese Ablehnung mit dem Gesundheitszustand Assanges begründet. Die Argumente der Verteidigung, die vereinfacht darauf hinausliefen, Assange habe als Journalist gehandelt, der die Wahrheit ans Licht bringen wollte, ließ das Gericht nicht gelten. Vorher hatte die Richterin scharfe Kritik an Julian Assange geübt. Er sei mit seinem Hacken von Computern in den USA und seiner Aufforderung an andere Hacker, in CIA-Computer einzudringen, weit über das hinausgegangen, was als investigativer Journalismus zu bezeichnen sei. Die Entscheidung sei daher erstmal nur für Julian Assange gut, nicht aber notwendigerweise für den Journalismus, so Christin Raftenson, WikiLeaks-Chefredakteur draußen vor dem Gericht.
It is a day with win for Julian Assange. It is not necessarily a win for journalism.
Seit 2019 sitzt Julian Assange in Einzelhaft im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Südosten Londons. In der Zeit davor, in den Jahren von 2012 bis 2019, hatte sich Assange in die Botschaft Ecuadors in London geflüchtet, um der Strafverfolgung in den USA und zeitweise auch in Schweden zu entgehen. Dort in der Botschaft lernte er die Anwältin Stella Morris kennen, inzwischen Mutter zweier gemeinsamer Kinder.
As long as Julian has to endure suffering in isolation.
Solange Julian die Isolation im Belmarsh-Gefängnis erleiden muss und solange seine Kinder auf die Liebe ihres Vaters verzichten müssen, so lange können wir nicht feiern. Wir feiern erst, wenn er nach Hause kommt.
Die Hoffnung der Partnerin von Julian Assange. Mittwoch wissen wir dann, ob er auf Kaution freikommt. Daniel Domscheit-Berg ist Internetaktivist, Mitbegründer von WikiLeaks und ehemaliger Mitstreiter von Julian Assange. Mit ihm sind wir verbunden. Guten Abend.
Hallo.
Also Julian Assange wird zunächst erstmal nicht ausgeliefert an die USA. Was bedeutet das für ihn eigentlich aus Ihrer Sicht?
Erstmal ist das natürlich eine sehr gute Nachricht. Also ich hoffe sehr, dass sie bei ihm auch so eine Art Erleichterung führt. Gleichzeitig steht im Raum, dass es einen Widerspruch geben wird. Das wird in Berufung gehen. Die Amerikaner werden das nicht einfach so akzeptieren. Es bedeutet also auch unter Umständen, dass die Situation, wie sie gerade ist, erstmal sich fortsetzt. Und diese Situation in Belmarsh im Hochsicherheitsgefängnis ist ja auch schon erstmal an sich schlimm genug. Da kann man jetzt nur hoffen, dass vielleicht am Mittwoch geht es jetzt um die Möglichkeit, ihn auf Kaution, mit Kaution freizubekommen, dass sich da vielleicht dann auch was tut.
Wie stark konnten Sie Kontakt mit ihm halten eigentlich? Auch Sie sind ja seit einigen Jahren sozusagen keine Kollegen mehr in dem Sinne.
Kontakt. Ja,
also.
Ja.
Und Sie haben auch nie wieder versucht?
Nee, seit 2010. Wir haben uns, glaube ich, wenig zu sagen. Was aber auf der anderen Seite bei aller Kritik, die ich habe an der Art und Weise, wie man mit ihm arbeiten kann, was aber trotz allem ja nicht bedeutet, dass es mir egal ist, wie es ihm geht und dass mich diese Situation da gerade kalt lässt.
Sie haben kritisiert, dass sehr viel Aufmerksamkeit auf ihn als Person gerichtet war, statt auf die Plattform selbst, WikiLeaks. Ne? Das war ja eine ihrer Hauptkritik.
Ja, dafür kann er ja nicht mal wirklich selbst was. Dazu hat er vielleicht mit beigetragen, aber das ist nicht ganz alleine sein Problem oder auf seinem Mist gewachsen, sondern das ist ein bisschen auch die Dynamik, die sich entfaltet hat über die Öffentlichkeit und auch die Medien. Ja, also man wollte diese Figur aufbauen, diesen prominenten Menschen, der gegen die Macht kämpft irgendwie. Das ist sicherlich auch fatal gewesen. Auf der anderen Seite sind auch einfach organisatorisch ganz viele Sachen schiefgelaufen. Und im Endeffekt glaube ich, das Traurigste ist, dass die Professionalisierung, die ein solches Projekt gebraucht hätte, um über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte dieses ganze Feld Whistleblowing auf andere Beine zu stellen, diese Professionalisierung, die hat nie stattgefunden, weil das Projekt einfach auf dieser aktivistischen Ebene geblieben ist und mehr sein Spielzeug blieb, als dass es sein volles Potenzial entfaltet hätte.
Ja, aber es gab ja noch viele andere Menschen in seinem Umfeld, die dieses Projekt da auch mitbetrieben haben. Sie waren einer von denen. Gut, sie haben sich dann im Streit voneinander getrennt. Aber es gibt ja auch noch andere Plattformen, andere Möglichkeiten, auch Whistleblowing zu tun, zu realisieren. Worauf setzen Sie Ihre Hoffnung eigentlich?
Na, primär setze ich meine Hoffnung darauf, dass, und das ist der wirkliche Verdienst dieser Plattform, dass es ja einen kulturellen Wandel ausgelöst hat. Die Welt jetzt nach WikiLeaks, gerade nach 2010 oder so und der Veröffentlichung der Papiere aus Afghanistan, dem Irak und diese Depeschen, spätestens seitdem hat jeder Haushalt auf der Welt, der irgendwie an Nachrichten angebunden ist, von WikiLeaks gehört. Und wir haben gerade auch in Deutschland eine riesige Entwicklung gemacht, was diese Definition vom Geheimnisverrat angeht, dass das auch positiv besetzt sein kann, dass es wichtig ist, dass uns Menschen den Blick hinter verschlossene Türen gewähren und dass wir das brauchen als so einen Fehlerkorrekturmechanismus für die Gesellschaft. Und wir haben jetzt gerade gesehen, in Europa wurde ein Whistleblower-Schutzgesetz verabschiedet. Es zeigt also, dass wir uns ein bisschen in die richtige Richtung bewegen.
Aber gleichzeitig ist ja Julian Assange, so sagen Sie es ja auch selbst, kein Whistleblower.
Das ist richtig. Er gehört zu einer publizistischen Plattform. Und als Teil dieser publizistischen Plattform bewegt er sich im Rahmen der freien Presse und der Gesetze, die freie Presse schützen. Und das ist ja ganz wichtig. Zum einen, weil wir anerkennen müssen, dass der Prozess, der hier in England gerade stattfindet, sich gegen einen Journalisten wendet, der auch akkreditiert war als Journalist, dass das ein ganz direkter Angriff auf die Tätigkeit der freien Presse ist und als solcher verteidigt werden muss. Gleichzeitig ist es natürlich ja auch wichtig, das im Zusammenspiel mit Informationszuträgern zu sehen. Also jeder Journalist, der investigativ arbeitet, jeder Journalist, der Dinge enthüllt, der versucht, hinter verschlossene Türen zu blicken, der ist angewiesen auf Leute, die ihm Informationen zutragen, nämlich auf Whistleblower. Und die sind in dieser symbiotischen Beziehung, die ganz wichtig ist, und beide Komponenten dieser Beziehung müssen geschützt werden.
Das ist ja eine Debatte, die ja seit Gründung von WikiLeaks geführt wird und eigentlich auch schon davor. Geht es da eigentlich wirklich nur um die Frage von Pressefreiheit? Also wenn man den Vorwurf nimmt, der ja im Raum steht, der ja überhaupt auch erst diese Ermittlungen gegen ihn auch zum Teil begründet, dass nämlich durch, wie soll ich es formulieren, durch die ungefilterte, also wenn man so will, auch unjournalistische Veröffentlichung von Geheimkriegsdokumenten mit ungeschwärzten Namen tatsächlich die Gefahr besteht, Menschenleben zu gefährden. Ist das so aus der Luft gegriffen?
Nee, ich glaube, dass das in der Tat zum Teil schon sehr berechtigte Kritik ist. Und das ist einer der Gründe, warum ich auch nicht mehr bei dieser Plattform dabei bin. Es gibt viele Dinge, die einfach unprofessionell gelaufen sind, wo Fehler gemacht wurden und wo noch viel schlimmer als das, aus den Fehlern, die gemacht wurden, nicht gelernt wurde. Und dabei sind Fehler innerhalb der Veröffentlichung passiert. Darüber kann man streiten. Das ist auf einer beruflich-ethischen Ebene vielleicht verwerflich. Das ist unprofessionell. Das rechtfertigt aber nicht die Auslieferung an die Amerikaner. Da geht es um Fragen von Spionage, von Geheimnisverrat und eben diesen Tatbestand, der ja auch Teil der Debatte ist, ob es dabei um Hacking ging, ob er sich verschworen hat, gemeinsam mit Chelsea Manning Passwörter zu knacken und so. Das wird sicherlich noch interessant aufzudröseln, was genau passiert ist. Und unter Umständen sind das dann auch Sachen, die strafrechtlich relevant sind. Für alles, was diese reine publizistische Tätigkeit ist allerdings, glaube ich, müssen wir ganz realistisch sein, dass die ganze Presselandschaft, egal wie, niemals immer komplett perfekt ist. Also ich würde mir auch bei der Bild-Zeitung zum Beispiel häufig höhere Standards und ethische, professionellere Standards wünschen. Da kann ich nicht sagen, die dürfen alles Mögliche machen. Die ganze Tableau-Presse in England zum Beispiel auch überschreitet ständig irgendwo irgendwelche roten Linien. Und bei WikiLeaks legen wir jetzt ganz andere Maßstäbe an und da darf niemals irgendwas schieflaufen.
Was wäre denn für Sie eine ideale Whistleblower-Plattform?
Also ich glaube, was wichtig wäre, ist, es darf nicht eine Plattform geben. Ja, es ist ein riesiges Problem in der heutigen Zeit, dass alle oder zu viele Leute bei einem Internethändler wie Amazon einkaufen. Es ist ein riesiges Problem, dass zu viele Leute eine Suchmaschine wie Google benutzen. Und genauso wäre es, ein riesiges Problem, wenn es diese Monopolstellung einer Whistleblower-Plattform gibt. Dafür liegt einfach zu viel Macht in einer solchen Plattform. Darüber zu entscheiden, was mit Informationen passiert, wie die veröffentlicht werden, was man zurückhält oder auch nicht, wer Zugriff bekommt auf all das, das sind richtig wichtige und komplexe Fragen. Das heißt, wir brauchen eigentlich eine dezentrale Infrastruktur. Es braucht viele solcher Plattformen und idealerweise würde man das dann aber so ganzheitlich denken, dass diese Plattformen schon auch miteinander vernetzt sind. Da ist noch ein weiter Weg hin und in einer Post-Snowden-Welt ist es eh gerade eine sehr gute Frage, inwiefern man dem Internet als Medium für Whistleblower vertrauen möchte, bevor nicht vielleicht grundlegend ein paar Technologien umgesetzt wurden, die das Internet und die Kommunikation übers Internet sicherer und weniger abhörbar machen.
Das sagt Daniel Domscheit-Berg, Mitbegründer der Enthüllungsplattform WikiLeaks, ehemaliger Mitstreiter von Julian Assange, heute, nachdem also der Auslieferungsantrag an die USA abgelehnt worden ist. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das ist Deutschlands größte Kulturinstitution mit großen Bibliotheken und Museen in der Hauptstadt, die Museumsinsel als prominentester Ort und auch im Humboldt-Forum mitscheidend beteiligt. Die Idee war nach dem Krieg, damals das preußische Kulturerbe in eben diese Megastiftung zu überführen und Bund und Länder daran zu beteiligen. Entstanden ist ein, wie soll man sagen, sehr großer, wenig beweglicher Apparat, den viele Kritiker als nicht mehr zeitgemäß empfinden. Jedenfalls der einflussreiche Wissenschaftsrat tut das so, der die Bundesregierung berät. Der legte letztes Jahr ein Gutachten vor, das sagte, Reform muss her, Museen selbstständiger machen, Bürokratie verringern. In diesem Jahr soll eine Reformkommission dann konkrete Vorschläge machen, wie es weitergeht. Der Deutsche Kulturrat wiederum wollte nicht so lange warten und hat heute einen Forderungskatalog aufgestellt. Da ging es unter anderem um mehr Aufarbeitung der Kolonialgeschichte, aber auch mehr Bürgerbeteiligung und vor allem auch wieder Goodbye zur alten Struktur, wo wirklich alle Bundesländer beteiligt werden müssen. Fragen wir doch mal Hermann Patzinger, Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Guten Abend.
Guten Abend.
Ja. Der Deutsche Kulturrat greift ja in seinen Reformvorschlägen das auf, was der Wissenschaftsrat im letzten Jahr schon gesagt hat, dass eben nicht mehr alle 16 Bundesländer unbedingt eine Rolle spielen müssen bei dieser Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sondern eben nur noch Berlin und der Bund. Wäre es gut, wenn es so käme?
Das ist etwas, das natürlich von grundlegender Bedeutung für den deutschen Kulturföderalismus ist. Ich habe immer die gesamtstaatliche Trägerschaft, die gesamtstaatliche Bedeutung der Stiftung eigentlich als einen positiven Mehrwert gesehen. Und das ist so, dass Dinge, die sozusagen gesamtstaatlich von Bund und Ländern und auch den kommunalen Spitzenverbänden gemeinsam getragen werden, die Geschäftsstelle der Deutschen Digitalen Bibliothek, die Arbeitsstelle für Provenienzforschung vor 10 Jahren, bevor das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste in Magdeburg gegründet wurde. Es gibt eine ganze Reihe so an Vorhaben, die gesamtstaatlich sind. Man muss sicher noch mal darüber nachdenken, wie man das zeitgemäß organisiert. Aber ich würde zunächst mal schon sagen, dass der Kulturföderalismus und die gemeinsame Trägerschaft für die Stiftung für mich schon ein Mehrwert wäre, den ich gerne erhalten würde. Aber es muss natürlich, die Länder müssen das auch wollen, was sie von der Stiftung auch erwarten. Das muss man vielleicht auch mal definieren. Insofern glaube ich, ist das eine wichtige Debatte.
Aber welche Rolle können denn eigentlich die Länder jetzt in der Zukunft spielen für diese Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Also wir befinden uns Jahrzehnte nach dem Krieg. Also die historische Debatte ist vorangeschritten, auch über das Erbe Preußens, das kulturelle Erbe Preußens. Wir haben jetzt das Humboldt-Forum, wir haben eine Debatte um die Hohenzollern. Viele Dinge spielen da mit rein, die auch sozusagen eine Nationalgeschichte mit definieren. Jetzt mal jenseits der finanziellen Debatte, denn die Länder beteiligen sich ja auch finanziell. Was genau könnten denn die Bundesländer tatsächlich einbringen für diese Stiftung? Und preußischer Kulturbesitz in der Zukunft?
Nun, ich glaube, dass jenseits, und da haben Sie vollkommen recht, jenseits des finanziellen Beitrags geht es vor allem aber auch um die Themen, die in den Stiftungsratssitzungen etwa erörtert werden. Sie haben das Beispiel Hohenzollern genannt. Sie haben Humboldt-Forum genannt. Das spielt natürlich die Frage des Umgangs mit Sammlungsgut im kolonialen Kontext auch eine Rolle. Das ist ja etwas, wo die Länder mit ihren Einrichtungen ganz genauso mit befasst sind, genauso konfrontiert sind. Das sind auch Themen, die die Einrichtungen in den Ländern betreffen. Also ich glaube, dass es wichtig wäre, der Stiftung und auch den Stiftungsratssitzungen strategische Themen mitzugeben. Und ich glaube, das wäre ein sehr, sehr fruchtbarer Ausgleich und Austausch.
Was würden Sie sich davon versprechen? Ich meine, Sie haben ja gerade das Thema Rückgabe angesprochen. NS-Raubkunst ist ein großes Thema seit vielen Jahren gewesen, aber seit einigen Jahren, seit 2, 3 Jahren vor allem natürlich auch mit der Eröffnung des Humboldt-Forums sowieso beschäftigt uns ganz stark nochmal die Raubkunst aus kolonialem Kontext. Da ist ja noch sehr, sehr viel aufzuarbeiten. Zehntausende von Objekten müssen untersucht werden und es gibt ja auch Kritik daran, dass im Humboldt-Forum zum Beispiel da nicht genug Ressourcen dafür zur Verfügung stehen würden. Ist das auch ein Appell von Ihnen an die Länder zu sagen, wir brauchen da eine gemeinsame Aktion, wir brauchen neue Ressourcen, wir brauchen mehr Geld. Das ist ja eine nationale Geschichte, ist ja keine föderale Geschichte, der koloniale Kontext, dass man da aktiver wird.
Das Rufen nach mehr ist ein Punkt, aber wir müssen auch sehen, wo wir wirklich Schwerpunkte setzen mit dem Vorhandenen. Wir wissen nicht, wie es in Corona- und Post-Corona-Zeiten einmal weitergehen wird. Es ist jedenfalls jetzt schon klar, dass die Etats werden nicht unermesslich steigen im Kulturbereich. Also wir müssen uns auch überlegen, was ist für uns wirklich vordringlich. Kolonialismus ist nicht eine nationale Aufgabe nur, denn die Länder, vor allem die Länder, sind Träger von ethnologischen Museen. Die meisten sind in Länderträgerschaft. Also Bund und Länder müssen schon gemeinsam sehen, wie sie mit diesem Thema umgehen wollen. Da strategisch weiter gemeinsam den Weg zu gehen und wirklich die Prioritätensetzungen klar vorzunehmen, da ist so ein Austausch zwischen Bund und Ländern ganz wichtig.
Weil kulturpolitisch, klar, da gibt es Zuständigkeit der Länder für ihre ethnologischen Museen, das haben Sie schon gesagt, aber historisch ist es natürlich schon eine nationale Aufgabe und gerade in vielen Herkunftsgesellschaften, gerade in Afrika und Asien, da reiben sich ja viele Vertreter der Herkunftsgesellschaften dort immer wieder die Augen, dass sie mit 16 verschiedenen Kulturministerien verhandeln sollen. Würden Sie sich da wünschen, dass es da mehr Abstimmung, mehr Zusammenarbeit gibt, nationale Kraftanstrengung? Oder?
Das ist ganz wichtig, denn da haben Sie natürlich recht. Also ich meine, in den Ländern, in der Welt draußen, wenn man dann mit Deutschland korrespondiert und dann sucht, wo sind Bestände in verschiedenen Museen und so und dann sich über die ganzen Trägerschaften bewusst wird, das ist ja verwirrend. Es gibt ja jetzt dieses Deutsche Zentrum Kulturgutverlust in Magdeburg, die haben ja einen Arbeitsbereich, der hier in Berlin angesiedelt ist, speziell für Sammlungsgut im kulturellen Kontext. Es gibt eine Kontaktstelle bei der Kulturstiftung der Länder, also da ist schon einiges an Koordinierungs- und
Zentralisierungsbewegungen
auf den Weg gebracht worden. Dann muss man halt Forschungsinitiativen, Forschungsprojekte zwischen den einzelnen Museen auch stärker miteinander koordinieren. Aber die umgekehrte Perspektive ist nicht weniger komplex. Wenn man Dinge zurückgibt, mit wem verhandelt man eigentlich? Wer ist der Empfänger? Sind es die nationalen Regierungen? Sind es Nationalmuseen dann? Oder sind es Communities? Wir machen diese Erfahrungen immer in Ländern, wo das kein neues Thema ist, die sehr gut organisiert sind. Wir haben Rückgaben nach Neuseeland kürzlich vollzogen. Wir haben Rückgaben vor ein oder zwei Jahren nach Alaska gegeben. Die sind sehr, sehr gut kommuniziert, organisiert. Die wissen genau, was sie wollen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also wir müssen hier mehr an Koordination aufbringen. Das ist vollkommen klar. Aber, und da ist auch einiges schon im Gang, aber auch in den Herkunftsländern, in vielen, besonders in Afrika, ist es auch ein Thema, wo man sich vor Ort klar werden muss.
Aber wenn wir über Vielfalt sprechen, über verschiedene Perspektiven und Ansprüche, dann reden wir natürlich auch über Deutschland, wo wir ja nun eine sehr vielfältige Gesellschaft vorfinden, die eben auch in ihren verschiedenen Ausprägungen gerne mitreden will, was bestimmte kuratorische Entscheidungen angeht, vielleicht auch Sammlungsentscheidungen, bestimmte Themen in den Museen. Das betrifft ja auch Sie, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Und da gibt es ja den Vorschlag des Deutschen Kulturrates, so eine Art Beirat gesellschaftlicher Gruppen zu gründen, der die Diversität der Gesellschaft widerspiegeln soll. So wird das hier formuliert, dass eben ja die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, dieser große traditionelle Tanker, sage ich jetzt mal, stärker in der Zivilgesellschaft, in den Basisgruppen, wenn man so will, verankert. Das können Sie sich das vorstellen?
Unbedingt. Ich finde es einen ausgezeichneten Vorschlag. Wir haben auch intern schon mal, weil es ist auch die Frage, wie wird die Beiratsstruktur der Stiftung, wie sollte das verändert werden? Und auch da haben wir gesagt, dass es so einen BürgerInnenbeirat eigentlich bräuchte, der eben wirklich diese verschiedenen Strömungen, Haltungen, die Diversität unserer Zivilgesellschaft wirklich mit einbindet. Ich halte es für ganz, ganz wichtig, seine Meinung einbringen zu können. Das ist ja auch eine Art von Mitverantwortung. Also wenn die Stiftung schon die größte Kulturanlage in Deutschland und eine der größten Europa ist, dann muss sie da auch mit Beispiel vorangehen.
Gleichzeitig beginnt dieses Jahr 2021, wir sind zu Beginn dieses Jahres, ziemlich traurig, nämlich mit geschlossenen Museen, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland. Und der Lockdown wird ja mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit verlängert, vermutlich den ganzen Januar über. Ich meine, sowas kommt ja immer, man hat zumindest den Eindruck bei der Politik, eher recht kurzfristig, wenig planbar. Da beschweren sich auch schon viele Kultureinrichtungen seit Monaten darüber, dass sie erst wenige Tage vor einer Lockdown-Verlängerung wirklich darüber informiert werden, kaum richtig planen können. Wie prägt eigentlich diese Unsicherheit Ihre Arbeit nach 10 Monaten Corona?
Ja, das Ganze ist natürlich eine schreckliche Entwicklung. Ich halte mich mit Kritik an der Politik hier zurück, denn man muss ganz klar sagen, das ist eine Jahrhundertkatastrophe. Und das ist wirklich historisch. Und insofern, ich vertraue auf die Politik, dass sie das Möglichste tut, um dem Thema Herr zu werden. Es ist natürlich immer leichter zu kritisieren. Natürlich, als der zweite Lockdown kam, habe ich auch gesagt, Mensch, wenn die Museen werden alles super vorbereitet, auch wirklich die Hygienevorschriften sind eingehalten worden. Wir können doch eigentlich noch offen lassen. Aber wenn ich jetzt sehe, dass wir nach 2 Monaten Lockdown die Zahlen im Grunde nicht substanziell sinken, dann finde ich, muss jeder Bereich irgendwie auch seinen Teil dazu beitragen. Und insofern glaube ich, ist es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die alle Bereiche, alle Institutionen erreicht. Aber natürlich im Kulturbereich haben wir neben den Kultureinrichtungen natürlich vor allem die vielen Freischaffenden. Für die ist es natürlich wirklich existenziell. Und das ist ganz, ganz schlimm. Und da kann man nur hoffen, dass die Politik das, was sie Unterstützung freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern bisher geleistet hat, auch weiterhin leisten kann.
Blicken wir mal noch ein bisschen weiter in dieses Jahr. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass im Frühjahr die Museen wieder öffnen können. Der Tourismus wird aber immer noch am Boden sein. Also die vielen Touristen, die Hunderttausende, Millionen von Touristen, die zum Beispiel nach Berlin kommen, die werden ihnen erstmal fehlen. Wie kriegen Sie nach dieser schlimmen Zeit tatsächlich all diese Menschen wieder in die staatlichen Museen in Berlin?
Ich glaube, dass ein großer Drang auf die Museen kommen wird. Ich glaube schon, dass die Kultur den Menschen gefehlt hat in dieser Zeit. Und insofern ist es ganz, ganz wichtig, dass wir hier wirklich die Tore wieder öffnen, dass die Menschen wieder in die Museen kommen können. Auch wenn die Massen an Touristen jetzt noch nicht kommen werden, bis der große Tourismus, der für uns natürlich finanziell ganz, ganz wichtig ist, durch die Einnahmen, bevor der wieder kommt, das wird sicher noch länger dauern. Aber wir haben es ja auch gesehen in der Zeit zwischen dem ersten und zweiten Lockdown, als wir eröffnen konnten, als wir Sonderausstellungen, Katharina Grosse und Ligermann-Ausstellung, wie dann die Menschen wieder in die Museen strömen. Und wir haben eine ganze Reihe im Haus Bastian, im Lab-Bode an Programmen, Bildungs- und Vermittlungsprogrammen, wo wir eng mit Berliner Schulen zusammenarbeiten. Also ich glaube, das wird auf jeden Fall nachgefragt werden. Wir müssen aber auch dafür sorgen, wirklich, dass wir wieder die Kultur an den Menschen bringen. Wir haben ja alle Museen letztlich haben wir sehr stark jetzt das Digitale vorangetrieben. Also solche Dinge werden wichtig werden, um vor allem jüngere Menschen in die Museen zu bekommen. Aber wir werden keinesfalls nur die Tore aufmachen und auf Besucher warten. Wir müssen uns um die Menschen eben auch kümmern. Museen sind nur dann erfolgreich, wenn sie nach außen gehen. Das müssen wir dann, wenn die Pandemie eines Tages hoffentlich früher als später endet, ganz besonders tun. Und ich glaube, Respekt vor anderen Menschen, vor anderen Kulturen, vor anderen Regionen kann nur entstehen und wachsen, wenn wir mehr darüber wissen und wenn die Scheu verschwindet. Und gerade in unserer Zeit, wo ja im Grunde diese Dinge wieder Xenophobie und so weiter, Fremdenfeindlichkeit, Nationalismen wieder zunehmen, ist es umso wichtiger, dass die Kultur einen klaren Kontrapunkt setzt. Und dazu muss sie die Leute natürlich auch in ihre Einrichtung bekommen. Und insofern ist es für ein friedliches Zusammenleben unserer Gesellschaft ganz, ganz wichtig für die Zukunft, dass wir unsere Aufgabe auch wieder spielen können.
Das sagt Hermann Patzinger, der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, zu Beginn dieses Jahres mit Blick auf dieses Jahr 2021. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Nora Hofbauer.
Burgtheaterdirektor Martin Kuschei zeigt sich verärgert über die heute in Wien verkündete Verlängerung des Lockdowns in Österreich. Er fühle sich verschaukelt, lässt Kuschei in einem Pressestatement wissen. Nach Rücksprache mit dem Kulturstaatssekretariat habe man Vorstellungen ab dem 22. Januar in allen Spielstätten geplant und auf den notwendigen Vorlauf von 4 bis 6 Wochen hingewiesen. Nun sei alles Makulatur. Ein Theaterbetrieb dieser Größe könne diese Entscheidung nicht kurzfristig umsetzen, so Kuschei. Er wette dies als ein erneutes Zeichen dafür, dass der Stellenwert des Kulturbereichs für die österreichische Regierung nicht sehr hoch sei. Österreich hatte heute bekannt gegeben, seinen Lockdown bis zum 24. Januar zu verlängern. Die Autorin und Journalistin Renate Lasker-Habrecht ist tot. Das bestätigte ihre Schwester Anita Lasker-Walfisch dem WDR. Lasker-Habrecht wurde 1924 in Breslau in eine bildungsbürgerliche jüdische Familie hineingeboren. Gemeinsam mit ihrer Schwester wurde sie ins Konzentrationslager Auschwitz und später nach Bergen-Belsen deportiert. Nach dem Krieg arbeitete Lasker-Habrecht als Journalistin bei der BBC in London, für den WDR und für das ZDF in den USA. Vor 4 Jahren ehrte das Jüdische Museum Berlin sie und ihre Schwester mit dem Preis für Verständigung und Toleranz. In der Corona-Krise geht das Filmfestival im schwedischen Göteborg ungewöhnliche Wege. Abgeschieden auf einer abgelegenen Insel kann ein einziger Kinofan im isolierten Kino eine Woche lang die Filme des Festivals gucken. Die Veranstalter teilten mit, Interessenten könnten sich im Internet um den Aufenthalt auf der abgeschiedenen Nordseeinsel bewerben. Das Göteborger Filmfestival ist das größte Skandinaviens. Der gesamte Wettbewerb läuft vom 29. Januar bis zum 8. Februar in digitaler Form. Weitere isolierte Filmvorführungen für jeweils eine einzige Person soll es auch in der Skandinavium Arena sowie in einem Festivalkino in Göteborg geben.
Nora Hofbauer mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Und jetzt gibt es ein Jubiläum zu feiern. Der Schweiz, wohl größter Dramatiker und einer der besten Erzähler, wäre morgen 100 Jahre alt geworden. Friedrich Dürrenmatt, der Mann, der uns solche Stücke wie Der Besuch der alten Dame oder Die Physiker hinterließ. Stefan Keim hat sich nochmal auf seine Spuren begeben.
Ich liebe dich doch. Er küsst ihre rechte Hand. Dieselbe kühle, weiße Hand.
Irrtum, auch eine Prothese.
Therese Giese, die schon in der Uraufführung 1956 in Zürich die Hauptrolle gespielt hat, und Autor Friedrich Dürrenmatt selbst lesen das Stück Der Besuch der alten Dame. Sie ist die Milliardärin Claire Zachanassian, die nach vielen Jahren wieder ihre Heimatstadt Güllen besucht. Er ihr Geliebter von einst, der sie sitzen gelassen hat, als sie schwanger war.
Clara, ist denn überhaupt alles Prothese an dir?
Fast. Von einem Flugzeugabsturz in Afghanistan.
Die Lesung klingt nicht zufällig nach dem epischen Theater von Bertolt Brecht. Dürrenmatt schrieb keine realistischen Stücke, sondern satirische Parabeln. Nicht wie Brecht auf der Grundlage kommunistischer Ideologie, aber auch mit klaren kritischen Botschaften. In den Physikern zum Beispiel geht es um die Verantwortung von Wissenschaftlern für ihre Entdeckungen, mit denen machtlüsterne Menschen die Welt zerstören könnten.
Die Themen von Dürrenmatt sind universell. Was aus meiner Sicht auch erklärt, weshalb Dürrenmatt noch heute der meistübersetzte und meistgespielte Schweizer Schriftsteller auf der Welt ist.
Madeleine Betschart ist die Leiterin des Centre Dürrenmatt in Neuchâtel. Es wurde vor 20 Jahren eröffnet. Das alte Wohnhaus Dürrenmatts wurde in den Neubau integriert. Das Centre ist Ausstellungshalle und Forschungsort.
Der 100-jährige Geburtstag von Friedrich Dürrenmatt ist eine wunderbare Gelegenheit für unser Centre, bisher weniger bekannte Facetten des Schriftstellers und Malers zu präsentieren und insbesondere der Dialog zwischen seinem bildnerischen und literarischen Werk nachvollziehbar zu machen.
Dürrenmatt wollte als Jugendlicher Kunstmaler werden. Sein Leben lang zeichnete und illustrierte er, entwarf Bühnenbilder und Skizzen. Diese Seite ist erst nach seinem Tod im Jahr 1990 bekannt geworden und bietet nun für Madeleine Betschart und ihr Team die Möglichkeit, im Jubiläumsjahr neue Perspektiven zu entwickeln.
Geplant sind mehrere Sonderausstellungen, Dürrenmatt und die Schweiz, Dürrenmatt und die Welt. Auch arbeiten wir an einer Publikationsreihe in drei Bänden, reich bebildert aus unserer Sammlung, mit dem Titel Wege und Umwege mit Friedrich Dürrenmatt.
In der Theaterszene allerdings hat Friedrich Dürrenmatt heute einen zwiespältigen Ruf. Die Handlungen seiner Stücke finden viele durchschaubar, die Ästhetik altbacken, den Humor abgestanden. Dürrenmatt verwendet zum Beispiel sprechende Namen wie Güllen für eine miefige Kleinstadt. Sven Schlöttke gehört zum Leitungsteam des Theaters an der Ruhr in Mülheim und war zweimal Dramaturg bei Dürrenmatt-Inszenierungen.
Da ist vielleicht auch etwas dran an diesem Vorurteil, aber es ist eben aus meiner Sicht ein Vorurteil, denn für mich ist die Arbeit von Dürrenmatt vor allem modernes, intelligentes Volkstheater.
Das Theater an der Ruhr zeigt die Klassiker, die Physiker und Der Besuch der alten Dame. Es sind sehr unterschiedliche Inszenierungen. Beide allerdings gehen sehr frei mit dem Text um, scheuen den Klamauk nicht und setzen auf sinnliches Spiel ohne aufwendige Bühnenbilder. Für Sven Schlöttke passt das zum Geist von Dürrenmatts Vorlagen.
Es sind immer radikale Versuchsanordnungen mit wenigen Bestandteilen, also sehr zugespitzte, Spielanlass provozierende Figurenkonstellationen, die eigentlich diese dramatische Mechanik ausmachen und dies auch modern macht, denn es liefert eigentlich performative Anlässe.
Vielleicht liegen die Probleme, die viele mit Dürrenmatts Stücken haben, daran, dass sie so populär sind. Der Autor war ein experimentierfreudiger Theatermacher. Das erkennt man vielleicht am besten anhand eines heute völlig unbekannten Stücks namens Play Strindberg. Da hat Dürrenmatt August Strindbergs Totentanz genommen, dem Stück Stück alle Gefühligkeit und den Figuren das Selbstmitleid ausgetrieben und eine boshafte, tiefschwarze Ehekomödie daraus gemacht. Damit hat Dürrenmatt selbst vorweggenommen, was die meisten Regieteams heute mit seinen Texten tun: eine zeitgemäße Bearbeitung.
Das Material ist eben grell und bunt und schnell und zugespitzt und ist eher ein Comic, wie das auch seine Bilder provozieren, die er als Maler produziert hat. Also bunte, schrille Bildentwürfe, und so ist es mit seinen Stücken auch.
So verstanden wirken Dürrenmatts Texte deutlich theaterwirksamer als die behäbigeren Parabeln seines Zeitgenossen Max Frisch. In seinem Heimatland gibt es in diesem Jahr einige Neuinszenierungen. Nicolas Stehmann zum Beispiel führt in Zürich Regie beim Besuch der alten Dame, und es gibt Tanzperformances nach unbekannteren Texten wie der Ballade Minotaurus oder Der Prozess um des Esels Schatten, dem ersten Hörspiel Friedrich Dürrenmatts.
Ja, Radio war eben auch ein Medium, das er sehr zu schätzen wusste, dieser Friedrich Dürrenmatt, der also morgen 100 Jahre alt geworden wäre. Stefan Keim war nochmal auf seinen Spuren unterwegs. Und warum eigentlich nicht dieser irgendwie unendlich scheinende Kunst- und Kulturpause dennoch nutzen, um ein paar Utopien zu formulieren zum Beispiel? Wir fragen in einer Reihe Direktoren, Kuratorinnen, welche Ausstellung sie gerne machen würden, und zwar ungeachtet der finanziellen und sonstigen Bedingungen. Einfach mal ein bisschen träumen, vielleicht eine kleine Utopie formulieren. Gestern ging die Frage an den Chef des Berliner Museums für Islamische Kunst und heute an den Direktor der Kunsthalle in Rostock. Ein Mann, der diese Kunsthalle seit einigen Jahren bundesweit bekannt macht. Uwe Neumann, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Bevor wir in die Zukunft schauen, ein Blick vielleicht in die Gegenwart. Wann hoffen Sie, wieder öffnen zu können?
Ah, das ist eine gute Frage, weil wir haben unsere letzte Ausstellungseröffnung jetzt per Online mal eröffnet mit dem Künstler und dem Erzbischof aus Hamburg. Und ja, hoffen, dass wir vielleicht Anfang Februar wieder aufmachen können. Die Zahlen in Rostock sind ja sehr, sehr gut. Wir sind ja unter 40 in der Inzidenz, also insofern hoffen wir, dass das vielleicht auch ein bisschen Berücksichtigung findet, dass man dieses Regionale auch ein bisschen mehr drauf achtet und wir wieder für Besucher da sein können. Das wäre bei dieser Ausstellung wirklich auch was Tolles, weil die heißt Cur Deus und also Gott warum oder warum Gott, und das ist natürlich schon spannend, darüber jetzt in Kontakt zu sein mit den Besuchern, weil das bewegt uns ja jetzt alle im Moment.
Michael Tregel ist der Künstler, der Leipziger, genau, Künstler, der ja so ein bisschen, viele kennen ihn vielleicht, weil er die Ästhetik der Renaissance aufgreift, in seinen Bildern oft großformatige Ölgemälde, die aber dennoch dann tatsächlich im Heute auch verankert sind. Was ist das für eine Ausstellung?
Es bezieht sich wirklich diese Frage, Gott, warum? Warum hast du uns das angetan? Und das passt natürlich in diese schwierige Zeit wunderbar rein. Sicherlich ein bisschen ungewöhnlich für ein zeitgenössisches Museum, aber ich schätze Michael Tregel sehr als großartig reflektierten Künstler und sehr besonderen Menschen auch.
Gott, warum? Und Sie haben es noch ergänzt mit, warum hast du uns das angetan? Also wenn man sich diese heftige Pandemie so anschaut, dann fragt man sich, welche Rolle eigentlich Kunst spielen kann. Könnte sie ein Tröster sein?
Also diese Ausstellung, finde ich, könnte sehr wohl ein Tröster sein. Sie bietet gerade auch in ihrer wunderbaren Malweise, aber auch in diesen religiösen Themenbezügen, Vertreibung aus dem Paradies, natürlich Fragestellung oder gibt auch ein paar Antworten für den Betrachter, die wirklich auch tröstend sein können, ja.
Und unabhängig von den praktischen Gegebenheiten und der Frage, wann Sie wieder öffnen können, auch unter welchen Umständen und ob Sie dann auch konstant öffnen können, wenn Sie sagen, ab Februar könnten Sie vielleicht, würden Sie sich wünschen, wieder zu öffnen. Aber auch dann ist ja die Frage, wie lange ist das am Stück? Ja, kommt dann nochmal eine dritte oder eine vierte Welle? Ich höre es schon an Ihrer Reaktion, dass bei Ihnen auch schon ein bisschen die Nerven blank liegen als Kunsthallendirektor?
Wenn man das sehen könnte, und wir können ja wirklich auch ganz die Besucherströme sehr gut reduzieren und auch lenken. Insofern wären wir, glaube ich, ein guter Ort jetzt auch, um einfach ein bisschen Normalität vielleicht für unseren zumindest Geist zu erreichen.
Wir wollen ja in unserer Reihe ein bisschen nach vorne schauen und versuchen auch einmal vielleicht die praktischen Probleme, die praktischen Gegebenheiten, Corona sowieso, aber auch sonst. Ressourcenprobleme, finanzielle Probleme, Probleme, ob man jetzt die Kunstwerke bekommt, die man haben möchte, wenn man sie leihen will, ob man die Künstlerinnen und Künstler überhaupt gewinnen kann für eine Ausstellung. Wir wollen ja in dieser Reihe ein bisschen versuchen zu eruieren, was Sie sich vorstellen könnten, sage ich mal, in einer idealen Kunsthalle Rostock-Welt. Was wäre Ihre nächste Ausstellung?
Was, wenn man jetzt wirklich träumen darf, das ist ja wieder was Schönes auch, würde ich Kunst der Bundesrepublik, der frühen Bundesrepublik zeigen, weil Wir haben uns ja sehr stark als Kunsthalle für die Kunst der DDR eingesetzt. Wir haben Tübke als ersten wieder gezeigt, wir haben Mattheuer gezeigt, wir haben Rink gezeigt. Also wir haben diese großen Sitte auch, was sehr umstritten war, bei uns im Ausstellungsprogramm gehabt. Was wir aber nicht gehabt haben bis jetzt, sind wirklich die ganz wichtigen Positionen aus der Bundesrepublik. Wir hatten zwar mit Günter Uecker, der in Mecklenburg sehr verbunden ist, gezeigt, was eine sehr wichtige und tolle Ausstellung ist. Und ich hoffe, dass wir sie auch dauerhaft im Ausstellung zeigen können. Aber was mich interessieren würde, wären solche Heroen wie Immendorf oder auch die 24-Stunden-Performance, die damals lief. Also solche Sachen oder auch Gerd Richter, die Auseinandersetzung mit der RAF. Also diese politische Kunst der Bundesrepublik, das würde mich sehr interessieren. Und wenn man da wirklich mal so eine auch sowas nachbilden könnte, wie von Immendorf vielleicht seine Kneipe, die ja in St. Pauli hatte, um einfach auch dieses Lebensgefühl dieser Bundesrepublik unserem Besucher mal näher zu bringen. Das würde mich sehr interessieren und wäre sehr spannend für mich.
Also Kunst wirklich wortwörtlich erfahrbar machen, wirklich
genau,
spürbar.
Das ist für mich das, was ich liebe. Ich liebe wirklich, wenn die Besucher eigentlich auch eintauchen können in das Thema. Wirklich diese Zeit, ich meine, ich habe sie ja auch nie erlebt. Ich war leider nie in der Bundesrepublik der 80er Jahre und konnte nie durch St. Pauli oder West-Berlin streifen und da diesen ganzen politischen Aufbruch, den es da ja auch gab, miterleben. Das würde ich gerne selbst mal recherchieren und eben auch unser Publikum näher bringen. Wir haben bei uns schon auch mal Gerd Richter, Günter Uecker, Baselitz und Graupner gehabt, was toll war, was vielleicht jetzt auch gar nicht mehr möglich wäre, weil die Versicherungswerte ja unfassbar ansteigen und die Leihbedingungen immer komplizierter werden und die Transporte immer aufwendiger und teurer. Es ist wirklich eine, finde ich, für unsere mittelgroßen Häuser wirklich eine Verschlechterung, was da so passiert. Also es ist uns ja schon mal gelungen, aber dieses Lebensgefühl reinzufangen, das würde mich sehr interessieren. Auch der Umgang damals von Richter mit der RAF, das ganze Thema würde mich interessieren und auch finde ich auch wichtig für unser Verständnis. Also ich leite ja eine Kunsthalle in Rostock und wir haben versucht, die Kunst der ehemaligen DDR wieder stark in den Fokus zu rücken, was uns auch gelungen ist, denke ich mal. Aber ich finde, es wäre auch mal umgekehrt an der Zeit bei uns, die Kunst der alten Bundesrepublik vielleicht ein bisschen in den Fokus zurück.
Dann nehmen wir nochmal das Beispiel dieses Kunst-Happenings, dieses 24-Stunden-Kunst-Happenings von 1965. Da war ja Beuys dabei, ne? Namjoon Paik, Wolf Vostell, viele andere, Bazan Brock.
Bazan Brock, der war schon auch mal bei uns, hatte schon mal einen Vortrag gehalten.
Das war ja im Grunde genommen eine Art Kunstparty, wenn man so will. Da war ja wirklich wahnsinnig viel los. Da gab es Performances, da gab es auch sozusagen auch unterhaltende Elemente, so ein bisschen Gaukelerei, soweit ich weiß. Also war sehr viel los, fast so eine Art kleiner Kunstjahrmarkt da für 24 Stunden. Können Sie sich vorstellen, das komplett wieder neu zu inszenieren?
Ja. Das wäre faszinierend, wenn man das schaffen könnte. Nun gibt es ja viele Künstler nicht mehr, die das ja auch selbst live mitgemacht haben. Aber wenn man das so nachempfinden könnte, ich finde, es muss zumindest aus meiner Sicht eine unglaublich spannende Aktion gewesen sein. Und eine sehr wichtige auch, weil sie einfach auch an dem System gerüttelt hat. Und das fehlt mir manchmal ein bisschen bei uns in der zeitgenössischen Kunst, dass man auch mal ein bisschen an dem System rüttelt und wirklich die Fragestellung noch mal ein bisschen kritischer auch hat. Und deswegen würde mich das auch in Auseinandersetzung mit der Bundesrepublik, in der wir ja jetzt sind, sehr interessieren.
Aber wie kriegt man das ins Heute geholt? Also ohne, dass es zu museal wirkt. Also wenn man es jetzt, sozusagen so eine Art Reenactment vielleicht macht, wenn man so will, wenn man das einmal neu inszeniert, das kann sicherlich sehr beeindruckend sein. Aber dennoch ist es ja dann basierend auf etwas Historischem. 1965, das ist wirklich sehr, sehr lange her.
Naja, wir sind ja auch ein Museum. Aber Sie haben recht, so eine Performance, wenn man das dann nur nachempfinden würde, wäre es vielleicht auch ein bisschen zu kurz gesprungen.
Ins Heute bringen, oder?
Es wäre spannend, Leute einzuladen, die wie würden wir das jetzt umsetzen?
Würden Sie dann manchmal, weil Sie Ihre eigene Ostbiografie vorhin so betont haben und auch die Verortung dieser Kunsthalle in Rostock und Ihr Interesse auch sozusagen vielleicht auch für die Innovationskraft, die Sprengkraft der westdeutschen Kunst in den 60er und 70er Jahren, spürt man da bis heute eigentlich, bis zum Jahr 2021 immer noch Unterschiede in der kuratorischen Tätigkeit, ob man nun eine Ost- oder eine Westbiografie mitbringt?
Na, ich habe das Gefühl, dass die Künstler aus der ehemaligen DDR es immer noch schwerer haben. Also man muss ja nur auf Kunstmessen gehen, auf die großen, da ist kaum einer vertreten. Also wenn man von der Seite raufguckt, ist es immer noch schwierig. Es hat sich sicherlich vieles getan, sind ja auch 30 Jahre her. Mauerfall. Also es sind natürlich neue Generationen herangewachsen, die sich damit auch nicht mehr so auseinandersetzen muss, weil sie einfach im geeinten Deutschland ja groß geworden ist. Also insofern wird es, glaube ich, weniger. Aber wir machen in diesem Jahr zum Beispiel noch ein sehr spannendes Projekt mit Lübeck. Da freue ich mich wirklich sehr drauf, mit der Kunsthalle Sand an. Und da gucken wir, das sind zwei Sammlungen, die nach 1945 entstanden sind. Und da gucken wir, wie unterschiedlich gesammelt wurde einfach in diesen doch sehr vergleichbaren Städten. Und das ist auch, finde ich, ein sehr spannendes Projekt. Und da habe ich ganz junge Kuratoren mit der Lübecker Chefin eingesetzt, die beide knapp 30 sind, also mit der ganzen Ost-West-Vergangenheit nicht viel zu tun haben. Und es ist trotzdem spannend zu sehen, wie unterschiedlich gesammelt wurde natürlich, aber auch wie unterschiedlich das gesehen wird aus heutiger Sicht eben.
Und die Paloma-Bar, also darauf würde ich mich ja auch freuen, wenn wir eine kleine La Paloma-Bar von Immendorf wieder aufmacht. Die gibt es ja, glaube ich, seit langem nicht mehr, ne?
Nein, und das hat mich wirklich sehr fasziniert. Also ich finde Immendorf als Künstler schwierig, kann mit seiner Malerei an sich auch nicht so sehr für anfangen, aber in seiner Café Deutschland und diese ganze Fragestellung, mit der er sich bewegt hat, das finde ich sehr spannend. Und insofern würde ich sowas gerne einfach mal für uns auch nacherlebbar machen wollen. Was hat damals einfach so diese Künstler bewegt in den 80ern und 70ern in der Bundesrepublik?
Inklusive frisch gezapftem Bier, oder wie kann man sich das vorstellen?
Absolut, ja. Also bei der Palastausstellung, wenn Sie das so fragen, da hatten wir wirklich die Originalbar des Palastes der Republik. Und ich stand als Direktor hinter der Bar und habe alle vier Wochen auch dann ein Herrengedeck ausgeschenkt, was kaum noch einer kennt. Insofern war es so die grüne Wiese ein sehr spezielles Getränk der ehemaligen DDR.
Alle, die im Osten groß geworden sind, glaube ich, wissen, was eine grüne Wiese ist.
Genau.
Und welche Wirkung sie hat, wenn man zu viel davon trinkt. Und Sie würden dann vielleicht in der La Paloma Bar dann auch stehen hinter dem Tresen. Ne?
Absolut.
Bieten Sie hiermit an?
Würde ich machen, wenn das gelänge, die bei uns nachzuempfinden. Würde ich das gerne machen, weil das würde ich sehr spannend finden einfach. Aber es wird wohl auch nicht so leicht. Aber wie gesagt, solche Themen, das war ja auch ein bisschen, Sie hatten ja darauf so aufgefordert, mal einfach ein bisschen rumzuträumen und rumzuspinnen. Aber ich finde das toll, wenn man das schafft, so ein Lebensgefühl sozusagen zu verwirklichen. Aber ich wäre natürlich auch für ganz innovativ andere Projekte, aber ich wollte mich jetzt auf eine Sache erstmal konzentrieren und die mich bewegt und die mich interessiert.
Ich bin gespannt auf diese La Paloma Bar, die vielleicht irgendwann mal in Rostock in der Kunsthalle wieder eröffnet. Wer ihr also nachtrauern sollte, die war ja bis in die 90er Jahre in Hamburg zu finden, die Bar von Jörg Immendorf. Jetzt vielleicht mit etwas Glück irgendwann auch in der Kunsthalle.
Aber natürlich auch mit den Malereien.
Also. Ja, das muss dann schon alles mit rein.
Genau.
Uwe Neumann, der Direktor der Kunsthalle Rostock, über so ein paar mögliche Pläne, unabhängig davon, ob sie realisierbar sind oder nicht. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
Und morgen fragen wir dann Ingrid Pfeiffer, Kuratorin in der Schirn in Frankfurt am Main, welche Ausstellung sie gerne machen würde. So, und Hans von Trotha, der schaut jetzt schon mal in die Feuilletons von morgen.
Die Feuilletons brauchen immer ein paar Tage, bis sie sich vom Furor der Jahresrück- und Ausblicke befreit haben. Das ist normal. Bietet der Jahreswechsel doch zumindest theoretisch die Möglichkeit, unliebsame Phänomene als letztjährig der Vergangenheit zuzurechnen und Debatten für die Zukunft zu lancieren. Wobei Heiko Werning in der Taz feststellt, wer wirklich erfolgreich ist, braucht keine Auszeichnungen. Den Titel Virus des Jahres für das Coronavirus gibt es entsprechend nicht. Dynastie des Jahres sind und bleiben ohne Frage die Hohenzollern. Unter Historikern ist ein veritabler Hohenzollern-Streit ausgebrochen. Dabei sind die doch abgesetzt, oder? Immerhin ist in Berlin ihr Schloss gerade wieder aufgebaut worden. Der Historiker Martin Kohlrausch macht in der FAZ jedenfalls eine unerledigte Affäre aus. Erinnert an Peter Schamonis Dokumentarfilm »Majestät brauchen Sonne«, der so endet. Ein Museumsführer in Haus Dorn, dem Exilort Wilhelms, zeigt Besuchern einen für Genanalysen verwendeten Backenzahn des Monarchen mit der Bemerkung, hieraus ließe sich vielleicht einmal ein Kaiser klonen. In verschiedensten Gestalten und erstaunlicher Intensität haben hohenzollernsche Wiedergänger die deutschen Debatten und Feuilletons in den vergangenen anderthalb Jahren belebt und heimgesucht, stellt Kohlrausch fest. Der Streit um das, was der Familie der Hohenzollern an Besitz und kulturpolitischem Einfluss zustehen soll, ist öffentlich eskaliert. Er meint, von allein wird das Thema jedenfalls so schnell nicht wieder verschwinden. Gilt das auch für das Thema Whistleblower des Jahres? Oder vielleicht doch nicht? Julian Assange ist der Gesellschaft zu viel geworden, meint Paul Ingendar in der FAZ. Der Mann, die Sache, das große Ganze, für das er stehen könnte. Julian Assange muss man nicht mögen, um ihn vor der Auslieferung an die amerikanische Justiz zu schützen, zitiert Ingendar die Schriftstellerin Mascha Gessen. Und so wird Assange wohl doch weiter Whistleblower des Jahres bleiben. Auch der Vergleich des Jahres bleibt irgendwie immer derselbe, diesmal im Doppelpack mit dem Virus des Jahres. Die totale Analogie macht Axel Rühl in der Süddeutschen aus bei den Maßnahmen gegen Corona. Marlene Streerowitz holt den Hitlerhobel raus. Drunter, so Rühle, geht es nicht mehr. Er versucht sich zu erklären, warum das so ist, wobei er feststellt, dass Nazi-Analogien nichts Neues sind. Wahrscheinlich wurden sie erstmals am 9. Mai 1945 bemüht. In diesen unseren Corona-Zeiten gewinnt Rühle den Eindruck von kollektiver nationalsozialistischer Koprolalie. Bevor Sie das jetzt googeln, dabei handelt es sich um eine krankhafte Neigung zum Aussprechen unanständiger, obszöner Wörter. Bleibt die Natur, der sich Heiko Werning in der Taz ausführlich widmet. Von der Heilpflanze Meerrettich bis zur Staude, Schafgarbe, vom Schmetterling brauner Bär bis zur Wildbiene, Mai Langhornbiene, vom Pilzgrünling bis zur Spinne, zwei Höcker Spinnenfresser des Jahres 2021. Nicht kontrovers soll die Kür des Schleimpilzes Physarum polycephalum zum Einzeller des Jahres gewesen sein. Wer, so Heiko Werning, auf der Suche nach einer Art Haustier ist, das länger durchhält als jedes Meerschweinchen und trotz beachtlicher Mobilität nicht mit Gassi gehen nervt, der Schleimpilz lässt sich problemlos mit Haferflocken züchten. Der Boom der Jahresgeschöpfe, lernen wir in der Taz, geht auf den Deutschen Bund für Vogelschutz zurück, dem heutigen NABU. Zum 50-jährigen Jubiläum hat der NABU nun wieder Schlagzeilen gemacht. Erstmals wurde der Jahresvogel basisdemokratisch gewählt. Und prompt gibt es ein Populismusproblem. Denn während sich nur jeweils 6 Stimmen für Spornpieper, Rohrschwirl oder Skua erbarmten, gewann ausgerechnet die Stadttaube. Wobei die Taube selbst im Wesentlichen durch schlechtes Benehmen auffällt, also eine Art Donald Trump der Vogelwelt darstellt. Nur, dass sie ihre Wahl halt tatsächlich gewonnen hat. Ach Gott, der. Jetzt kann uns, dank Taz und Heiko Werning, die olle Stadttaube, sollte sie endgültig bestätigt werden, 12 Monate lang an das Feuilleton-Thema des letzten Jahres erinnern, das wir nach dem 20. Januar mit Sicherheit am wenigsten vermissen werden.
Hans van Drotha aus den Feuilletons vom Dienstag. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.